Wer überlegt, als Business Angel in Startups zu investieren, der sollte unbedingt diese Folge hören, denn ich spreche mit Nikolaus Bayer, Unternehmer, Business Angel des Jahres 2020 und Vorstand des Dachverbandes der Business Angel Deutschland e.V., kurz BAND, darüber, wie er in Startups investiert, worauf er achtet und warum er überhaupt nichts von Wandeldarlehen hält. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights. Und wer den Podcast schon des Öfteren gehört hat, der weiß, dass es hier auch immer mal wieder um Investieren in Startups geht und dass ich mir hier Leute einlade, die da wirklich Erfahrung haben, im positiven als auch im negativen Sinne. Manchmal verliert man Geld. Da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, 122. Und heute freue ich mich, den Nikolaus Bayer bei mir zu haben, der Vorstand vom BAND ist. Was ist das BAND? Das ist der Business Angel Deutschland e.V. Und was der macht und wie er Startups und Business Angels helfen kann, das erzählt er uns jetzt selber. Hallo Nikolaus, schön, dass du da bist. Ja, dann starte mal. Wer bist du? Was machst du? Und was macht dann auch oder wie ist dann so dein Werdegang? Wie bist du Business Angel geworden?
Ja, also ich bin der Nikolaus, jetzt ansässig in der Nähe von Frankfurt, bin gebürtiger Westfale und habe dann nach der Schule in Aachen Informatik studiert, hatte dann während des Studiums schon einen Schwerpunkt auf KI. Und dann hat es mich des Berufs wegen ins Rhein-Main-Gebiet verschlagen. Dort habe ich dann auch im Bankenumfeld gearbeitet und dann kam es 2007 dazu, dass ich gemeinsam mit meinem Gründungspartner ein Startup gegründet habe. Wir haben Betrugsprävention und Geldwäsche im elektronischen Zahlungsverkehr verhindert mit Methoden der künstlichen Intelligenz schon damals. Also konkret bedeutet das Kreditkartenbetrug verhindern, Online-Banking-Betrug verhindern oder auch.
Ja, also deiner Zeit schon voraus.
Ja, also in der Nachbetrachtung ist das ganz, ganz spannend, weil eigentlich war ja damals noch der sogenannte KI-Winter. Da hat man nicht so viel mit der Technologie gemacht, in der Nachbetrachtung auch verständlich im Vergleich zu heute, weil wir heute viel höhere Rechenkapazitäten haben. Also das, was jetzt so momentan läuft mit ChatGPT und Konsorten und so. Grundsätzlich, die Technologie war damals schon verfügbar, also die Software-Algorithmen. Aber die Hardware war noch nicht da, die das einfach leisten konnte. So, und wir waren ja auch Fintech, auch den Begriff kannte ich damals noch nicht, aber Startup habe ich natürlich schon gehört. So, und wir haben das dann damals, da war ich noch jung und ungebunden und ein bisschen naiv, weil ich nicht so genau wusste, worauf ich mich hier einlasse. Und dann haben wir das dann einfach mal gewagt. Und Ende 2015 gab es dann die Möglichkeit, das Unternehmen zu verkaufen. Das haben wir dann an die IBM veräußert. Und ich habe mir dann damals gedacht, so, ich werde jetzt 39, werde damals Nachwuchs bekommen, Zwillinge. Ich kann vielleicht auch noch mal was ganz anderes mit meinem Leben machen. Ich muss jetzt nicht in den Konzern gehen. So, und dankenswerterweise sind alle anderen Schlüsselmitarbeiter im Unternehmen geblieben und ich durfte dann auch tatsächlich nach Hause gehen. Also eine sehr glückliche Situation, in die ich da gestolpert bin. Naja, und dann habe ich mich erstmal ein paar Monate um die kleinen Zwillinge gekümmert und war damit voll beschäftigt, habe viel Gewicht verloren in der Nachbetrachtung. So, und dann bin ich auf eine Hochzeit von einem Freund gefahren und habe mich dann abends an der Bar mit einem Typen sehr gut verstanden. Wir haben uns ein bisschen betrunken und viel Spaß gehabt. Und der hat dann halt sein Startup gegründet und hat mir dann, also ein paar Monate später, dann mir erzählt, was er vorhat und sagt, coole Idee, das will ich unterstützen, bin ich dabei. So. Aus der eigenen Erfahrung als Startup-Gründer wusste ich, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit recht hoch ist. So, ja, ich hatte da doch im Laufe der 7 Jahre Startup die ein oder andere Nahtoderfahrung hinter mir und war natürlich klar, okay, andere scheitern, so, ne, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. So, das heißt, auf einem Bein darfst du nicht stehen bleiben. Wenn du in Startups investierst, musst du dein Risiko streuen.
Und du bist reingegangen, dann nicht als Late Co-Founder oder sowas, sondern dann wirklich schon als Business Angel?
Ja, genau. Also bin ich als Business Angel reingegangen. Genau. So, und dann habe ich halt die Entscheidung gefällt, okay, das musst du dann halt öfter machen. Muss ich noch an mehr Startups beteiligen. Ja? Und schon war ich drin. Es macht ja, also mir zumindest sehr viel Spaß. Man darf mitmachen, also natürlich an der Seitenlinie, nicht im operativen Geschäft, an den ganzen tollen neuen Entwicklungen. Und ne, ich finde es auch jetzt immer noch faszinierend, wenn ich jetzt schon mich merke, ich beschäftige mich mit vielen Dingen an Technologie und Innovationen seit ein paar Jahren und jetzt so langsam kommen sie im Mainstream an oder in den großen Medien.
Ja.
Das ist schon toll. So, das macht mir sehr viel Freude und seitdem betreibe ich das halt immer weiter und jetzt im Laufe der letzten 8 Jahre über 20 Startup-Beteiligungen gemacht. Hab auch noch nicht vor, aufzuhören. Sondern wird das weiter.
Das ist erst der Grundstock, heißt das. So, das ging ja sogar so weit, dass du 2020 sogar Business Angel des Jahres geworden bist. Wie kam es dazu? Wie wird man das?
Also man kann sich da nicht selber bewerben, sondern man muss Startups haben, die einen nominieren. So, das heißt, ich habe offensichtlich bei ein paar meiner Beteiligungen ganz gute Arbeit geleistet, denn sie fanden es wert, dass sie mich dann nominiert haben. Und dann gehen die ganzen Nominierungen, werden eingesammelt und gehen dann in eine Jury. Das sind dann meistens sechs Jurymitglieder aus dem Startup-Ökosystem. Den Vorsitz der Jury übernimmt eigentlich immer der oder die Wirtschaftsministerin. Die Anfrage bei Frau Reiche läuft gerade. Hoffentlich schließt sie sich der Tradition an.
Ja.
Wir warten gerade noch auf die Rückmeldung, weil das wird bestimmt klappen, weil das bisher immer so war. Und dann entscheidet die Jury über den diesjährigen aktuellen Business Angel des Jahres. Ja, und das ist dann, ich war ja natürlich damals sehr dankbar, dass ich da an der Stelle von den Startups nominiert wurde, aber das ist, glaube ich, auch ein Qualitätskriterium dieses Preises, dass man sich da nicht selber nominieren kann oder dass ein von Kollegen nominiert werden kann. Und tatsächlich ist es ja so, man redet ja immer von dem zweiflügeligen Angel, also er gibt nicht nur Kapital, sondern er gibt auch Input im Sinne von Know-how, Netzwerk oder Sparring als Begleiter, ohne dafür dann gleich eine Rechnung zu schreiben. Und das fand ich oder finde es immer noch als eine enorme Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall. Also super, super cool. Also das muss man auch erstmal schaffen und ist ja auch eine besondere Form der Anerkennung, wenn man dann das wird. Und bei dir ging das
eigentlich. Wenn ich das kurz ergänzen darf, ja? Gerade läuft wieder die Nominierungsphase für den Business Angels des Jahres 2025. Also wenn hier irgendein Startup zuhört, nominiert gerne euren Lieblingsangel.
Gut, den Aufruf, den lassen wir mal so blinken stehen. Also tut das. Wo können die sich bewerben? Und damit schließen wir dann vielleicht auch schon gleich die Kurve, weil du bist ja neuerdings auch Vorstand vom BAND, ich hatte das eingangs gesagt, den Business Angel Deutschland e.V. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden.
Genau, also Nominierung muss ich sagen, auf www.business-angels.de. Da kann man die abgeben und auch alles weitere über den Verband dann nachlesen. BAND ist ein Dachverband. Ja, das heißt, wir haben eine Struktur im Wesentlichen aus Mitgliedernetzwerken, also so regionalen Business Angel Netzwerken, die halt in der Region verhaftet sind oder beheimatet sind. Oder es gibt dann irgendwie so sektorspezifische Netzwerke, so was weiß ich, die Health Angels oder die, also nicht die Health Angels, sondern die Health Angels.
Nochmal wichtig, die Unterscheidung.
Ja, oder es gibt dann zum Beispiel die Encourage Ventures, das ist ein Netzwerk, was praktisch bevorzugt weibliche Business Angels fördert, weil da haben wir noch einen enormen Nachholbedarf. So, und BAND ist sozusagen dann die Dachorganisation. Bei uns in BAND geht es nicht so sehr darum, zu sagen, wir vermitteln jetzt Angels an Startups und fördern die eigentliche Beteiligung, sondern wir machen die übergreifende Arbeit, also zum Beispiel an politische Fragestellungen ranzugehen oder versuchen, Rahmenbedingungen zu ändern. Wir versuchen, die Angel-Szene zu professionalisieren, indem wir Weiterbildung irgendwie fördern oder auch indem wir auch vernetzen. Ja, also dass wir zum Beispiel sagen, es gibt hier in Freiburg Angel, der zu einem Thema aktiv ist und den gleichen oder was Ähnliches gibt es in Berlin, dass man dann halt auch sagt, wir bringen Leute zusammen und fördern den Austausch. Und das war tatsächlich genauso für mich so ein bisschen der Anreiz, dass ich mich intensiver mit dem Gedanken beschäftigt habe, da aktiv zu werden. Denn was ich immer so sage, es geht meinem Startup oder mir geht's gut, wenn es meinen Startups gut geht. Mhm. So, ja. Das heißt, wenn ich es schaffe, irgendwelche Rahmenbedingungen zu ändern, dann kommt es zwar vielleicht zunächst meinen Startups zugute, aber dann indirekt auch mir. Ne? Also um ein Beispiel zu nennen, ich kann es einfach nicht verstehen, dass wir in Deutschland für jede kleine Kapitalerhöhung zum Notar rennen müssen.
Absolut.
So, ja. Und das, also zum einen kostet das Geld, ja, das ist gut, am Anfang ist das ein niedriger, vierstelliger Betrag, aber für ein Startup ist das viel Geld. Mhm. Ja. Da kann man einen Mitarbeiter einen Monat bezahlen und da wird auf der Ebene wird gezählt. Das ist, sind relevante Beträge. Also das ist das eine, dass da viel Geld einfach unproduktiv abfließt, wenn ich so sagen darf. Und auf internationalem Niveau ist das mittlerweile total unüblich. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man in Nordkorea bei einer GmbH-Kapitalerhöhung noch zum Notar rennen muss. Ja, aber eigentlich kann man sagen, in keiner anderen westlichen Nation muss man diesen zusätzlichen Overhead machen. Und das führt auch dazu, dass dann zum Beispiel Investoren aus dem Ausland eine Kurve um Deutschland machen. Ja, also das heißt, kommt nicht so viel Kapital hin. Ja, ich kenne das selber. Wenn ich in England eine Beteiligung mache oder in der Schweiz, dann unterschreibe ich das per DocuSign und fertig. Mhm. Ja, verpasse ich zwar die schönen Kekse beim Notartermin, aber trotzdem glaube ich eine gute Zeit.
Ja, die Packung Kekse kannst du dir, glaube ich, auch noch selber kaufen, dann für das Geld, was du gespart hast, alleine die Parkgebühr wahrscheinlich. Also.
Ja, genau. So. Ja, aber das war für mich so ein bisschen der Anreiz, um die Kurve zu kriegen, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, mich hier zu engagieren, um einfach auch den Standort so ein bisschen voranzubringen.
Ja, finde ich super gut und auch diese Aufklärung, ich glaube, das ist ja auch das, wenn wir in unseren Startup-Kosmos reingucken, dass wir immer wieder feststellen, wir haben zu wenig Investoren. Wir haben zu wenig VCs, wir haben zu wenig PEs, wir haben zu wenig Privatpersonen, die ja in irgendeiner Form, sprechen wir gleich auch nochmal, zu Geld gekommen sind. Meistens sind es ja Unternehmerinnen, Unternehmer oder eine größere Erbschaft, wo die Leute sagen, ich kenne dieses Unternehmergen, ich will das weitertragen im Startup. Und deswegen finde ich erstmal total gut, was ihr macht. Ich habe jetzt verstanden, ihr seid ein Dachverband. Das heißt, ihr seid sozusagen die Bündelung all dieser kleinen Mikrokosmen, die es überall gibt.
Ja, so. Also es gibt, glaube ich, zwischen 30 und 35 von diesen Netzwerken, die in ganz Deutschland verteilt sind. Es gibt auch noch darüber hinaus direkte Mitglieder. Also ich bin zum Beispiel auch ein direktes Vereinsmitglied geworden. Ich sag mal, das sind dann Angels, die dann auch, ich sag mal, eher überregional aktiv sind oder sich dann auch so inhaltlich einbringen wollen. Das ist aber kein Widerspruch zu einer Mitgliedschaft dann in einem regionalen Netzwerk. Also ich bin zum Beispiel beim Frankfurter Business Angel Verein bin ich auch Mitglied.
Mhm. Wie kommt man initial mit euch in Berührung dann? Über sein lokales Netzwerk oder indem man eine Google Search macht? Oder?
Ja, du, also wenn man jetzt Business Angel eingibt, dann die Webseite von Band. Mhm. Ich glaube sogar ganz weit oben so. Also das ist natürlich ein Punkt so. Wenn ich jetzt Neuling bin und mich dem Thema nähern möchte, dann empfehle ich immer zu schauen, wo gibt es denn ein Netzwerk in meiner Nähe. So, also da kann dann die Webseite tatsächlich helfen. Kann ich nochmal wiederholen. www.business-angels.de. Da gibt es ein Verzeichnis von den ganzen Netzwerken. Also wenn ich in Heidelberg wohne, dann kann ich mal schauen, wer ist denn da, wo gibt es ein Netzwerk in Heidelberg. Mhm. So, denn dann kann man da hingehen, bei den Veranstaltungen mitnehmen. Es gibt da auch so, sagen wir mal, Fortbildungsveranstaltungen, wo man dann die Details des Angel Investings lernen kann. Also das war tatsächlich auch mein Einstieg dann, dass ich, also wie gesagt, ne, ich habe da ja auf der Hochzeit mein erstes Startup kennengelernt, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du aber irgendwie dann vielleicht auch nochmal aus der Investorenperspektive und nicht nur aus der Startup-Perspektive lernen, was wichtig ist. Mhm. So, und dann habe ich mir als erstes ein Buch gekauft und mal gelesen, so. Und der zweite Punkt war dann auch zu sagen, okay, ich gehe da mal hin auf die Veranstaltung, um einfach zu lernen und vor allen Dingen auch so einen Austausch auf Investorenseite zu haben, um meine drängenden Fragen loszuwerden. Ja? Und natürlich dann auch, das ist ja die wesentliche Arbeit der regionalen Netzwerke vor Ort, einen Dealflow zu bekommen, ja? Um halt Startups kennenzulernen, die möglicherweise spannend sind, in die ich investieren kann. Und genau das wurde mir dann in Frankfurt und sicherlich dann auch in den anderen Vereinen entsprechend geboten. Ich bin hingegangen, ich wurde sehr freundlich eigentlich empfangen und dann wurden mir Startups vorgestellt und dann gab es hinterher dann die Abfrage, wer findet das denn gut? So, ja, und dann durfte man die Hand heben und schon war mal in einer Gesprächsrunde und die alten Hasen, die haben es mir dann ja auch dann sehr schnell dann irgendwie die Details erklärt, worauf man achten muss. Ne? So am Anfang, oh, das ist aber ein spannendes Thema, das wird bestimmt gut. So, ne? Und dann kommen die dann an und stellen kritische Fragen, wo ich mir denke, ah, hat er recht, ja, ist vielleicht doch nicht ganz so cool, die Startup-Idee. So, und da bin ich da so reingezogen und habe dann auch gelernt, worauf es ankommt und kenne jetzt auch dann vor Ort Leute, die ich einfach mal fragen kann, wenn ich so, ne? Oder wenn ich irgendwo ein tolles Startup sehe und suche noch Co-Investoren, dann habe ich da mein Netzwerk, um da mit denen zu arbeiten. Also eine sehr wertvolle Sache. Und ich muss auch sagen, ich habe mal nachgeschaut, wann bin ich denn das erste Mal Lead-Investor geworden? Also wo ich dann praktisch diese Beteiligung so mitorganisiert habe. Und das war erst bei meiner siebten Beteiligung. Das heißt, die ersten sechs Beteiligungen habe ich einfach mal, bin ich mitgeschwommen, durfte ich mitschwimmen und lernen, wie dann so ein Beteiligungsprozess zum Beispiel aussieht.
Und darüber sprechen wir gleich auch noch, weil das, glaube ich, super spannend von deinen Erfahrungen heute zu profitieren und partizipieren. Und ich muss aber noch zwei Fragen zum Band vorab stellen. Also ich habe es verstanden, wie viele Mitglieder habt ihr heute, würde mich noch interessieren. Und wer das jetzt gehört hat, ich habe jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass schon eure Mitglieder eher erfahrene Angel-Investoren sind, die deutschlandweit aktiv sind und nicht nur so ein Einmal-Investor. Und daher die Frage, wer kann sich beteiligen und wie wird so eine Beteiligung aussehen?
Also, wie ich eben schon gesagt habe, ne, Band besteht zum einen aus seinen 33 Mitgliedernetzwerken, die wiederum aktive Angels als Mitglieder haben und dann hat es dann auch noch direkte Mitglieder. So. Und in Summe kommen da schon ein paar tausend Angels zusammen. Mhm. Und das werden auch der Großteil der Wiederholungstäter, sage ich mal, sein. Ne? Also es gibt ja so hier der Startup Detector, das ist eine Firma aus Berlin. Die machen so alljährlich Auswertungen aus dem Handelsregister, wer investiert denn? Und da kommt man dann sozusagen in diese Angel-Klasse, also diese Frühphaseninvestoren, das sind über 10.000 Menschen, die das machen. Mhm. Aber die allermeisten machen das ein- oder zweimal. Mhm. Ja, so, das heißt, das ist nicht deren Kerngeschäft oder das ist jetzt keine Asset-Klasse, in die konstant investieren. Mhm. So, ja. Also um deine Frage zu beantworten, Band vertritt den überwältigenden Teil der aktiven Angels in Deutschland. Und das ist eine niedrige vierstellige Zahl.
Ja, vielen Dank. Dann lass uns mal gucken, wie du in Startups investiert. Vielleicht mal ganz vorab, du hast ja eben beschrieben, wie so dein Werdegang war. Was interessiert dich denn, wenn du investierst? Was sind so die Trigger, wo du sagst, okay, ich würde jetzt mal vermuten, dass das nicht unbedingt Food und ähnliche Dinge sind, die so consumerorientiert sind, sondern vermutlich auch eher technologisch, aber mal hören.
Genau, ja. Also es gibt natürlich viele spannende Themen und Vorhaben. Also was weiß ich, Lebensmittel wäre jetzt ein Beispiel, ne? Oder was weiß ich, Tourismusindustrie, auch da gibt es ja Themen, wo man Innovation voranbringen kann. Aber da sage ich dann tatsächlich, okay, das ist nicht mein Fokus. Mhm. Ja, ich habe operativ selber war ich tätig im Bereich Software, konkret B2B. Ich habe an große Unternehmen verkauft. Da kenne ich mich aus und da kann ich dann vor allen Dingen auch einen Mehrwert einbringen. Mhm. Das heißt, das ist mein eines Standbein, B2B-Software. Und dann hatte ich zusätzlich, ich nenne ihn immer meinen Greta Thunberg-Moment, als ich damals mitbekommen habe, dass da freitags vor der Schule gegen den Klimawandel gestreikt wird. Mhm. Und dann dachte ich mir, coole Sache, sehr mutig, finde ich gut, will ich mitmachen. So, und dann nächste Sekunde fiel mir ein, naja, bist du vielleicht irgendwie auch schon ein paar Jahre zu alt für. So, ich bin halt schon dann, dem Schülersein bin ich also schon sehr lange entwachsen. Das passt nicht so. Ja, schade. Dann habe ich das ein paar Tage sacken lassen und dann fiel mir ein, naja, du bist ja vielleicht schon ein bisschen älter, aber das bedeutet ja auch, du hast andere Möglichkeiten zu wirken.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich mir das Thema Klimawandel auch auf die Fahne geschrieben. Ja, das heißt, ich verlasse den Bereich Software, B2B-Software, wenn es was mit Klimawandel zu tun hat. Am liebsten natürlich beides, aber es passiert auch nicht immer. Und dann passiert es schon mal, dass ich mich auch in einem Startup beteilige, was praktisch Klimawandel-Themen adressiert, aber nichts mit Software zu tun hat.
Jetzt nehmen wir mal an, du hast so ein paar Pitch-Decks, die genau auf das Thema, auf diese beiden Themen gehen, vielleicht sogar kombiniert. Worauf achtest du dann, bevor du wirklich investierst?
Also es ist natürlich naheliegend, erstmal zu schauen, ob das irgendwie auf das Produkt zu schauen, was machen die überhaupt inhaltlich. Mhm. Ja, so ist es, ja. Ist das eine Innovation? Ja, gibt da, also was wichtig ist, glaube ich, der Markt. Wie groß ist denn der Markt? Ja, man sagt immer dann später in fortgeschrittenen Phasen, also wenn es ein Venture Capital Case ist, also von den institutionellen Investoren, man muss in der Lage sein, einen Markt nachzuweisen, in dem man halt 100 Millionen Euro Umsatz machen kann. Ja. Wenn das Geschäftsmodell kleiner ist, dann mag das zwar toll sein und eine Innovation, aber es ist sehr nischig und die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Investor irgendwann einen guten Schnitt mache, ist dann doch sehr klein. Also ich habe schon Produkte gesehen, die fand ich total toll und überzeugend, aber wenn dann am Ende ein Marktpotenzial von 5 Millionen Euro im Jahr da steht, muss ich sagen, tut mir leid, aber da bin ich als Angel Investor oder als Risikokapitalgeber nicht der geeignete Partner. Mhm. So, das heißt, da achte ich schon drauf, dass der Markt gegeben ist oder dass er sehr groß ist. Das ist das eine. Was aber tatsächlich dann auch noch viel wichtiger ist, und jetzt zitiere ich einen sehr abgedroschenen Spruch, ne? Ein mittelmäßiges Team bringt eine gute Geschäftsidee nicht zum Erfolg und ein super starkes Produktteam bringt eine mittelmäßige Geschäftsidee zu einem sehr großen Erfolg. Ja, das heißt, es kommt auf das Team an. Wer sind die handelnden Personen? Mhm. Traue ich denen zu, dass sie als Team funktionieren und in der Lage sind, ihre Geschäftsidee auch dann im echten Leben umzusetzen, zu kommerzialisieren.
Ja, das ist interessant. Wie bildest du dir da das Urteil? Ne? Das sind ja meistens nicht so viele Meetings. Man startet ja auch so ähnlich, wie wir das heute machen, remote. Das heißt, du kriegst gar nicht immer alles mit. Manchmal wirken die Menschen, das habe ich auch schon erlebt, ja remote ganz, ganz anders in 2D, als wenn du sie dann in 3D und in echt siehst. Wie schärfst du da dein Bauchgefühl?
Ja, also es hat während Corona, es hat schon tatsächlich funktioniert, dann Beteiligungen zu machen und man hat sich noch nie persönlich kennengelernt. So, ne? Also was dann natürlich beim ersten Treffen passiert ist, so, oh, der ist ja 30 Zentimeter größer oder kleiner, als man gedacht hat, oder der ist ja viel dicker, als du dachtest, oder dünner, so, das passiert natürlich schon, ne? Aber grundsätzlich ist das möglich und es hat bisher auch dann funktioniert, nur weil das persönliche physische Treffen nicht da war. Aber ich finde, das ist ein sehr relevanter und sehr spannender Punkt. Also was ich zum Beispiel für mich sage, ist, ich brauche eine gewisse Grundsympathie. Mhm. Also ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie in eine Beteiligung zu gehen, wo ich weder mit den Gründern und oder mit den anderen Co-Investoren per se war. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird. So, also sowas zum Beispiel. Ne? Ich will, wenn wir dann irgendwie tagsüber zusammen gearbeitet haben, hinterher noch richtig Lust drauf haben, mit denen auch noch in ein Bier trinken zu gehen oder einen Wein oder ins Restaurant zu gehen. Mhm. Und nicht sagen, oh, jetzt vorbei, jetzt komm ab nach Hause. So. Wenn ich das Gefühl habe, auf der Ebene, auf dieser persönlichen Ebene stimmt es nicht, dann ist das kein gutes Zeichen. So. Ansonsten ist tatsächlich, weil wir sagen das ja als Investoren oder als Frühphaseninvestoren so, das Team ist das Allerwichtigste. Interessanterweise, und das zieht sich auch hoch bis zu den großen Investoren, zu den institutionellen, ist das sehr wenig strukturiert. So, also was wir zum Beispiel aus großen Unternehmen kennen, dass die irgendwie strukturierte Einstellungsprozesse haben oder Assessment Center oder so, das findet extrem wenig statt. So, und es führt dann tatsächlich auch dazu zu oft zu Enttäuschungen. Mhm. Ja, weil man, wie du sagtest, ja, man hat die irgendwie nur sehr oberflächlich, im Grunde dann doch nur sehr oberflächlich kennengelernt und hat sie noch nicht wirklich kennengelernt. Oft kommt ja auch hinzu, auf der Gründerseite, wenn ich ein Gründerteam habe, die kennen sich auch noch nicht. Ja, vielleicht sind das Arbeitskollegen oder Freunde oder so, aber in dieser Gründungssituation kennen die sich auch nicht, wenn sie ehrlich sind. Ja? Und das führt oft zu Disruptionen oder zu Konflikten. Auch ist es natürlich eine ganz andere Situation, ob ich jetzt schaffe, ein Startup zu gründen und irgendwie auf 10 oder 15 Mitarbeiter zu bringen und irgendwie ein Produkt zu entwickeln. Und auf einmal, wenn ich dann irgendwie auf 50 Mitarbeiter wachse, oder auf ein paar hundert, habe ich ja als Führungsperson ganz andere Herausforderungen. So, ne? Möglicherweise ist das dann auch so, dass ich dann eigentlich irgendwann sagen muss, okay, ich habe jetzt hier den Laden auf 50 Mitarbeiter gebracht, aber jetzt ist Zeit, dass jemand anders das macht, ne? Der einfach da sich besser auskennt. Und vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da auch gar nicht so viel Bock drauf, so einen großen Laden zu managen. So. Also für mich zum einen, ja, um jetzt dann wieder in die Kurve zu kriegen und nicht so weit abzuschweifen. Zum einen ist eine ganz spannende Fragestellung. Sind die Gründer bereit, zur Seite zu treten? Mhm. Also wie sieht es um so eine Coachability aus? Ja? Sind die bereit, sich Anregungen von außen aufzunehmen? Da muss man reingucken. Für mich war es eine Lernkurve auch zu sagen, ich will mir wirklich auch alle Gründer einzeln angucken. Also ich möchte schon ein Vier-Augen-Gespräch mit allen führen und nicht sagen, okay, ich habe die zwei Hauptgründer kennengelernt, die machen einen guten Eindruck und ich weiß, da ist noch Nummer drei und ja, passt schon. So, sondern zu sagen, okay, ne, da muss ich auch nochmal irgendwie ein persönliches Gefühl für bekommen. Und dann, als ich eben sagte, so Assessment Center in etablierten Unternehmen, das ist auch eine ganz spannende Fragestellung, ob man Methoden aus dem Bereich nicht auch dringend im Startup-Umfeld einführen muss und zum Standard zu machen. Also ich habe das jetzt schon vereinzelt bei den letzten Beteiligungen, die ich gemacht habe. so Teamzusammensetzungstests und so einen Persönlichkeitstest gemacht und es war tatsächlich sehr erhellend. Mhm. Nicht, weil ich jetzt weiß, ich habe jetzt eine Erfolgsgarantie, das glaube ich nicht, aber tatsächlich zu sehen, okay, da habe ich in dem Startup irgendwie Typen, die unterschiedliche Charaktere haben, mhm, oder ich habe irgendwie auch ein Team, was irgendwie nicht, was alle sehr ähnlich sind, mhm, und eine gewisse Diversität tut ja auch gut.
Ja. Absolut. Ja,
um da einfach auch nochmal tiefer reinschauen zu können und genauer zu gucken und zu prüfen, finde ich ein sehr wichtiges und spannendes Thema, was mich da tatsächlich gerade bewegt, weil ich selber sagen muss, an der Stelle bin ich auch noch lange nicht perfekt. Aber das Thema, die handelnden Personen ist extrem wichtig. Da schaue ich, und da schauen eigentlich alle Mehrfachtäter im Angel Investing
ja doch drauf. Also zwei, drei Sätze, die mir dazu einfallen, kurz um das abzuschließen. Also was du eben gesagt hast, was ich auch total wichtig finde, ist diese Erkenntnis, wenn ein Gründer die Erkenntnis erlangt, dass eigentlich die Mitarbeiterführung für ihn gar nichts ist. Und ich habe es leider auch schon erlebt, dass Unternehmen super erfolgreich waren, aber dann ein Gründer mehr Unruhe gestiftet hat mit 50 bis 100 Leuten und alle eigentlich froh waren, wenn er nicht im Meeting teilgenommen hat, weil er die komplette Struktur, die man sich überlegt hat, ad acta war. Und irgendwann ist er zur Seite getreten und dadurch kam dann auch wieder der Erfolg. Aber wir waren dann schon wieder kurz vor, ich sag mal, der Klippe zum Abgrund. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, auch mal sich einzugestehen, ich bin vielleicht ein Visionär, ich bin aber vielleicht kein People-Leader. So, wir haben gesagt, den Kontext, in was du investierst, wir haben gesagt, worauf du achtest, super wichtiger Punkt bei den Gründern und dem Teamgefüge. Dann ist ja noch die Frage, wann steigt man grundsätzlich ein? Wie weit ist dieses Produkt eigentlich? Weil manche kommen ja nur mit einer Idee, andere haben schon, nennen das MVP, aber in Wirklichkeit ist es da vielleicht auch nur ein Click-Dummy und andere sind schon fast beim fertigen Produkt. Wie sieht das so aus?
Also für mich persönlich sage ich, ich steige ein kurz vor oder kurz nach ersten Umsätzen. Mhm. Ja, also ich glaube, ich gehöre damit zu den frühesten. Wenn man noch früher, dann ist man noch so in diese Ideenfindungsphase oder so. Ne? Also ja, da gibt es, glaube ich, sehr wenige Angels, die da früh auch schon so ein finanzielles Commitment abgeben. Klar, es gibt natürlich dann auch so Mentoring-Aktivitäten, dass man dann unverbindlich jemanden individuell unterstützt, aber das ist noch kein Zeitpunkt, um Geld reinzulegen. Und nach hinten heraus gibt es dann natürlich Angels, die sagen, sie sind genauso früh wie ich unterwegs, aber es gibt auch andere Angels, die dann doch noch ein bisschen später erst aktiv werden, weil sie sagen, nur so ganz früh, das ist ja dann doch ein bisschen zu heiß. So,
ja, ich erlebe da manchmal diese FOMO, ne, diese Fear of Missing Out, dass natürlich die, wenn du gute Gründertypen vor dir hast und die natürlich auch verstehen, so ein bisschen Druck aufzubauen und zu sagen, ich habe ja schon 10 andere, wenn du es jetzt nicht machst, dann verpasst du es halt, da hast du Pech gehabt und da sich einige auch vorerst umsetzen, weil erste Umsätze heißt ja Market-Proof, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Auch da muss man noch mal ein bisschen genauer reingucken, ist meine Erfahrung. Dann wird gerne auch mal ein Produktumsatz im Nachhinein, stellt sich eher als Consulting-Umsatz raus. So, von daher, das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen detaillierter reingeht. Angenommen, das passt alles. Was sind so normale Ticketgrößen, in die du investierst?
Also meine persönliche Standardantwort auf die Frage ist 50.000 Euro. Mhm.
Ja. Aber wichtig ist ja für jemanden, der neu einsteigt, zu wissen, okay, ich muss schon irgendwo, wir sind ja nicht bei Mikroinvestments, wo ich mit 5.000 Euro weiterkomme, sehe ich ehrlicherweise auch nie. Ich sehe manchmal 25.000, manchmal sehe ich so Poolings, wo mehrere dann zusammen 50 oder 100.000 geben.
Ja, also man muss ja auch, oder sag mal, was ist eine Statistik ist, eine bekannte Statistik, der Median der Angel Tickets lag, glaube ich, im letzten Jahr bei 40.000 Euro. Mhm. Ja? Der Durchschnitt ist nicht bekannt, weil das ja alles am Ende privatschriftliche Verträge sind oder nicht veröffentlichte Verträge sind, aber es gibt Grund zur Annahme, dass der Durchschnitt schon nochmal deutlich höher liegt, weil dann einzelne Rieseninvestments natürlich das dann so verzerren. Aber als Median ist da eine gute, glaube ich, eine gute Einschätzung, so 40.000 Euro. Ne? Man muss natürlich, wenn man darüber denkt, dann muss man schon, also man muss schon einen Portfolio-Ansatz fahren. Mhm. Ja? Mhm. Denn ich glaube, es ist gefährlich. Wir haben ja über dieses Ausfallrisiko gesprochen. Ja, es gibt ja Statistiken. Von den 10 Startups gelangt nur eins oder maximal zwei zu einem Exit, der attraktiv ist. So.
Ja.
Ja. Das heißt nicht, dass 9 ausfallen, ja, aber da gibt es auch noch viele, die dann irgendwie, wo du vielleicht eine kleine Verzinsung am Ende zurückbekommst oder irgendwie das Unternehmen liegt weiter oder du bekommst dein Geld irgendwie nie wieder. Ja, also das heißt, der richtig große Erfolg stellt sich halt nur in 10% der Investments ein. Das heißt, eigentlich muss ich sagen, ich muss 10 Beteiligungen machen. So. Mhm. Ja, und wenn ich vielleicht, das ist ja von der Statistik her immer noch ziemlich wackelig, eigentlich muss ich noch mehr machen. Auch da gibt es Auswertungen. Ich glaube, du musst eigentlich, wenn du sicher sein willst, dass du keinen Verlust machst am Ende des Tages, musst du eine dreistellige Summe an Beteiligung machen.
Ja, und dann kannst du ja hochrechnen. Ich sag mal, 10 Beteiligungen mal, jetzt nehmen wir mal den unteren Rand, 40.000 Euro. Das heißt, du musst schon irgendwo 400.000 Euro investieren. Das heißt aber doch im Klartext, man kann das Investment in Startups nur sehr vermögenden Menschen empfehlen.
Oder anders formuliert. Also du hast jetzt gerade gesagt, 10 Startups, 40.000 Euro, ja, nehmen wir eigentlich mal 20 so, also 800.000 Euro. Du musst das natürlich nicht irgendwie Cash auf dem Konto liegen haben. Du kannst sagen, okay, das ist jetzt ein längeres Thema. Ich mache das jetzt mal 5 bis 10 Jahre. Mhm. Dann sind wir dann vielleicht schon nicht mehr ganz bei so super vermögenden Menschen. So, ne? Also wenn du jedes Jahr, vielleicht anders, also wenn du sagst, du machst jedes Jahr 2 Beteiligungen, 40.000 Euro sind 80.000 Euro. So, ne? Also ich glaube, da gibt es schon noch mal mehr Menschen, die in der Lage sind, so einen Betrag beiseite zu legen. So. Was man auch sagt, ist, dass man nur Geld investieren sollte ins Angel Investment, wo man sicher ist, dass man es nicht braucht. Denn du weißt ja auch nicht, wann du es wiederkriegst. Also GmbH-Anteile kannst du ja nicht mal eben so verkaufen. Das kann sein, dass du einfach 10 Jahre drauf wartest, bis du da wieder, dann ist es zwar mehr, aber in der Zwischenzeit kommst du nicht ran.
Genau, und das schränkt ja schon mal so die Masse der Leute, die überhaupt als Business Angel anfangen, relativ ein. Also A, brauchst du ein gewisses Grundvermögen.
Ja.
B, muss das frei sein. Das heißt, das sollte jetzt vielleicht nicht dazu dienen, dir deinen Lebensabend irgendwie zu finanzieren. Das schränkt aber dann schon wieder das Alter ein. Also mit 70, wenn ich dann, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre auf einen Exit-Erlös warte. Ja gut, wer Spaß dran hat und das Geld über hat, der soll es trotzdem machen. Ne? Also ich glaube, das unterscheidet ja auch den Business Angel ein bisschen vom VC, dass das Geld zwar eine Rolle spielt, weil keiner verliert gerne Geld, aber dass auch noch andere Beweggründe, die du eben ja auch beschrieben hast, da eine ganz wichtige Bindung und Rolle spielen, oder?
Also natürlich ist es so, ich oder wir sind ja keine Mäzene oder Förderer. So. Also ich finde schon, es sollte ein Renditeinteresse ganz stark dahinterstehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nur, wenn ich eine Rendite sehe, wird am Ende des Tages das Startup auch in sich selbst tragen können. Mhm. Ja? Mhm. Na, also, ja, wenn ich sage, ich habe hier kein Renditeinteresse dran, dann gibt es ganz viele Dinge dieser Welt, wo also wohltätige ja. Stiftungen, was weiß ich, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das ist eine ehrenwerte Aufgabe. Aber zu sagen, ich stütze jetzt hier ein Startup, das verbrennt meine Kohle und nach 5 Jahren ist die Kohle alle und dann stellt es seine Arbeit wieder ein, weil es kein in sich tragfähiges Geschäftsmodell gefunden hat. Das ist irgendwie, selbst wenn ich sage, okay, hier, ich unterstütze eine coole Sache, das funktioniert, ist dann halt nicht nachhaltig.
Nein, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich habe ja mal auch eine Folge 122 mal darüber gesprochen, wie ich das Geld aus dem Fenster geworfen habe, ohne Return on Invest. Und ich weiß nicht, wie geht man denn mental mit diesen ersten Verlusten um? Man kann es ja Pech haben, du machst 10 Investments und erst das 10. ist die Rakete und 9 verpuffen einfach, was ja nicht so unwahrscheinlich ist.
Ja. So, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da haben wir eben, als wir über diesen Portfolio-Ansatz gesprochen haben, dass man weiß oder dass man den Plan hat, diese 10 Beteiligungen zu machen. Nicht alle sofort, sondern nacheinander. Denn dann kannst du es verkraften, wenn dann irgendwie, also klar, wenn dein erstes Investment nach einem halben Jahr schon wieder pleite ist, dann ist irgendwas, dann ist es richtig dumm und dann kann ich das nachvollziehen, so, ja. Aber ich kenne auch viele, die haben irgendwie 2, 3 Investments gemacht und dann läuft es nicht so gut und dann hören die auf. Mhm. Ja, aber die haben einfach dann auch nur diese 2, 3 gemacht und ganz ehrlich, glaube ich, haben die sind dann nicht intensiv genug in das Thema reingegangen. Weil dann ist genau das passiert. Oh, ich habe 3 Startup-Beteiligungen, 2 sind pleite. Dann mache ich doch jetzt nicht noch mehr. Ich meine, das ist ja psychologisch total nachvollziehbar. Also bei mir war es tatsächlich auch dann so, meine erste Insolvenz im Portfolio fand ich erstmal nicht gut. Ne?
Alles andere wäre komisch.
Ja, nö. So, ne? Aber am Ende des Tages bin ich dann in meine Excel-Tabelle mit der Auflistung gegangen und habe das Invest abgeschrieben. So, und dann stand unten die Summe. Und dann war das jetzt halt nicht irgendwie der Riesencrash. Mhm. Das hat mich dann selber, ich war selber gespannt, wie würde ich jetzt auf die erste Insolvenz dann tatsächlich reagieren. Aber das hat dann schon gepasst. Also ich habe dann tatsächlich auch nicht schlecht geschlafen oder so. Deswegen. So, natürlich war das total blöd, dass dieses Projekt nicht geklappt hat. Aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie selber geohrfeigt und gesagt, so, das war jetzt eine blöde Idee von dir. Sondern es war Bestandteil des Konzeptes. Ja, Venture Capital ist eine Asset-Klasse für sich und eine Eigenschaft dessen ist, dass man sein Risiko streuen muss. Und in dem Fall habe ich genau das getan. Und es gibt leider andere Menschen, die das nicht tun und die dann wieder aufhören und die dann einfach sehr viel Lehrgeld bezahlen.
Genau, und denen müsste man ja eigentlich sagen, wenn es euch um diesen Aspekt geht und ihr nicht die Kapazität habt, die wir eben erläutert haben, dass du irgendwie eine Mio-Free-Cashflow hast, die du investieren kannst im Minimum, dann vielleicht 250.000 zu nehmen, beim VC zu investieren oder wir hatten ja auch schon den Ingo Dahm hier von der Capacura. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, auch mit geringeren Beträgen, wo dann natürlich der Aspekt, dass man nah dran ist am Startup, natürlich nicht mehr da ist. Wobei ich auch VCs kenne, die sagen, nee, ich habe auch ein Angel-Netzwerk und wenn die sich mit beteiligen wollen, sehr, sehr gerne.
Klar, wenn man also dieses Modell zum Beispiel Capacura, machen wir nochmal Werbung, ne? Das ist ja dann auch ein ganz spannendes, so, und hab jetzt noch nicht danach gefragt, ne, aber vermutlich, wenn ich jetzt irgendwie der Investor mit der Mega-Expertise bin, also der kleine Investor mit einer mega-fachlichen Expertise bin, die dem Startup hilft, dann wird sich da keiner wehren, wenn man dann mal ein bisschen mitredet.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Man muss ja auch bedenken, man hat ja immer auch ein Overhead. Also dieses Beteiligungsmanagement ist ja auch ein Overhead an sich. Man muss Gesellschafterbeschlüsse mit unterschreiben, man muss zur Gesellschafterversammlung gehen, man muss neue Verträge mitdiskutieren und so weiter und so fort. Auch am Anfang die Due Diligence, wenn ich in ein Startup 10.000 Euro investiere und mich dann damit vorher inhaltlich beschäftige, dann bin ich ja schnell in dem Bereich, wo ich sagen muss, da habe ich mich dann ja so viel Zeit mit beschäftigt, dass das ja in Geld gerechnet ein deutlicher Anteil oder sogar mehr als die Höhe meiner Beteiligung ist. Mhm. Das ist ja auch ein Grund zu sagen, eigentlich müsste ich einen höheren Betrag machen, weil dann die 10-Mann-Tage Arbeit, die ich dann im Laufe der Zeit ableiste, dann immer noch der kleinere Betrag.
Ja, absolut. Es ist auch nochmal auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne? Also, ich sag mal, wenn du bei 20 Beteiligungen, was ich immer so höre, ist, dass sich jeder Angel schon irgendwie 1-2 Stunden die Woche mit einem Startup beschäftigt. Würdest du das auch so kalkulieren, oder?
Also, das muss nicht der Fall sein, ne? Also, es gibt ja da unterschiedliche Philosophien, ne? Also, es gibt so diesen Ansatz Spray and Pray. So, ne? Also, ich investiere mal und hoffe und bin nicht irgendwie aktiv. Mhm. So, vielleicht habe ich auch keine Zeit, weil ich beruflich irgendwie noch einen Hauptjob habe, der sehr fordernd ist. Und andere engagieren sich da intensiver. Mhm. So, in dem Bereich, oder vielleicht, weil sie dann auch höhere Beträge investiert haben, ne? In dem Bereich 1-2 Stunden die Woche ist, glaube ich, eine gute Zahl. Mhm. Man muss auch natürlich aufpassen, finde ich, dass man sich nicht mehr einbringt. So, also ich sage immer, ich arbeite nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Die Gründer müssen es rocken. Ich kann die unterstützen. Mhm. Und wenn die was von mir wollen, bin ich auch da. Aber eigentlich ist meine Unterstützung auch eine Hohlschuld der Gründer. Die müssen mir sagen, wo sie gerade ein Thema haben, wo ich dann mal irgendwie ein Sparring bieten kann oder meine Meinung zugeben darf. Ja. Ne? Also wenn es so weit kommt, dass man operative Aufgaben übernehmen muss, dann läuft es nicht gut.
Nee, aber ich möchte mal einen anderen Punkt reinwerfen, weil was ist mir persönlich aufgefallen? Ich bin immer bereit, mich mit den Finance-Themen und als Sparringspartner, das mache ich ja auch mit anderen Unternehmern, immer einzubringen, wenn du eine Frage hast. Und zu Beginn wird immer gesagt, das ist super, deine Expertise, die können wir überall gebrauchen. Dann überweist man das Geld, dann hört man nichts mehr und am Ende siehst du extrem viele Fehler, wo ich gesagt hätte, Leute, seid ihr bescheuert, auf gut Deutsch, warum ruft ihr nicht einmal kurz an und stimmt das vorher mit mir ab, bevor ihr endlos viel Geld für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer ausgibt, bevor ihr Fehler macht, die sich hätten einfach in einem Gespräch klären lassen können. Und weiß ich, das ist so ein Dismatch, den ich immer...
Ja, ne? Also ich kenne das. Naja, ich meine, man kann es ja nicht erzwingen. Da sind wir dann beim Pfiffen, ne? Also wenn die das nicht wollen und nicht geregelt kriegen, dann fällt das irgendwann mit in die Kategorie des Ausfallrisikos. Aus meiner Perspektive, ne? Wenn sich jemand nicht helfen lassen will oder so, ich kann es nicht erzwingen. So. Ich glaube schon, was wir ganz klar machen können, lieber Gründer, liebe Gründerin, wir sind da. Mhm. Aber wir sehen uns eigentlich nur einmal im Monat für eine Stunde Update-Call. Ich weiß nicht, was bei euch im Inneren im Detail vorgeht. Ihr müsst schon von selber ankommen. Mhm. Sagen, hier, wir brauchen Hilfe oder habt ihr eine Idee? So. Dass denen das klar ist, dass die nicht denken, oh, ich will den jetzt nicht stören, der hat so viel zu tun. Ja, dass die sich da an der Stelle nicht zurückhalten. Ich meine, natürlich, wenn ich dann irgendwie am Ende des Tages irgendwie 10-mal am Tag von denen angerufen werde, dann
nervt das auch, sagen, klar.
Aber das ist jetzt auch noch nicht passiert. So. So, aber das denen klar ist, sie brauchen keine Scheu zu haben, sich bei mir zu melden. Ich nutze Calendly, ja, die haben eigentlich alle den Link und wenn die was von mir wollen, dann können die sich da einen Slot buchen und dann bin ich auch da, ohne erstmal zu fragen, ist das denn jetzt wirklich notwendig oder so, ne? Also das wissen die können da bei mir abholen. Wenn die das nicht hinkriegen, gibt auch so Fälle, ganz ehrlich, dann können wir können das nicht aufzwingen. So, das ist ein guter Indikator dann auch so, ne? Ja, habe ich das vielleicht bei der Beteiligung diesen Aspekt nicht genug geprüft, abgefragt. Ne? Also dieses Coachability-Thema auch. Ne? Bin ich offen, mir Input von anderen zu holen.
Okay, ich habe in Anbetracht der Zeit, ich habe aber noch zwei Fragen, die mir so richtig unter den Nägel brennen. Ne? Die hängen auch ein bisschen zusammen. Also das eine ist eigentlich die richtige Bewertung von einem Startup oder einem Early-Startup auch, weil wir wissen ja, dass wir irgendwie noch nicht so signifikante Umsätze haben. Du steigst ein, wenn die ersten Umsätze da sind. Wenn man das jetzt mit einem Multiple irgendwie nimmt, dann kommt da ja nicht so viel bei raus. Aber ich persönlich sehe immer Bewertungen, die irgendwo anfangen, Minimum 2 Millionen, die können aber auch gerne mal Richtung 10 Millionen gehen. Also wie bewerte ich das richtig oder wie bewertest du die Bewertung eines Startups, ob das korrekt ist oder nicht?
Also zunächst willkommen auf dem Bazar. Mhm. Ja, also in der ganz frühen Phase gibt es kaum Regeln.
Wilder Westen,
ja, genau. So, ne? Angebot und Nachfrage müssen zusammenkommen. So, und natürlich ist dann vielleicht auch Fear of Missing Out dabei. So, ne, auf Investorenseite. Da muss man sich ein bisschen von frei machen. Also mit Sicherheit gibt es genug Beteiligungsmöglichkeiten. Dann halt die nächste. Und das dauert auch noch. Das ist auch noch bei der Series A so. Also wer rechtfertigt ein Multiple von 5, 8 oder 17 auf einen Umsatz, wenn wir jetzt mal ein Softwareunternehmen nehmen? Also das gibt es nicht. So, das ist einfach Angebot und Nachfrage am Ende des Tages. Gibt es vielleicht ein paar Benchmarks oder so, ne? Aber man ist auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, ich mache jetzt mal irgendwie ein Discounted Cashflow Berechnung von zukünftigern. Das kannst du in der frühen Phase auch Series A kannst du vergessen. Was aber ganz spannend ist, was so ein paar Ansatzpunkte sind, die sich so eingebürgert haben, ist zu sagen, zum einen, ich muss ja natürlich dafür sorgen, dass ich die Gründer nicht übers Ohr haue. So, also dass dass deren Anteil am Startup so hoch bleibt, dass sie aus eigener Motivation dabei sind. Ja, weil die verdienen keine riesen Gehälter. So, die können davon leben. So, aber die verdienen keine riesigen Gehälter. Natürlich gibt es dann die Verlockung, warum soll ich denn jetzt hier für meine Investoren arbeiten? Da schule ich mir doch lieber einen Angestelltenjob und verdiene viel mehr Geld. So, ne? Das darf nicht passieren. So, und da gibt es halt so eine Regel, die sich eingebürgert hat. Nach der Series A soll das Gründerteam noch mehr als 50% im Unternehmen halten, um auch dann noch immer die Geschicke des Unternehmens entscheidend beeinflussen zu können. Ja, natürlich ist das nur eine Daumenregel, weil es macht natürlich auch einen Unterschied, ob du da 4 Gründer drin hast oder 2.
Ja.
So, ne? So, aber so als grobe Richtlinie. Und dann gibt es noch einen anderen verblüffenden Effekt. Wenn man eine Kapitalerhöhung macht, werden ja die Bestandsanteile verwässert. Und in den allermeisten Fällen liegt diese Verwässerung pro Runde zwischen 15% und 25%. Es gibt natürlich auch Ausreißer nach unten, aber da findet sich die große Masse. So. Das heißt, eigentlich kann ich hingehen und die Frage stellen, wie viel Kapital wollt ihr denn jetzt aufnehmen? Und das entspricht das kommt dann irgendwie aus dem Finanzplan und aus Argumentation. Ja, wir brauchen jetzt 500.000 Euro. Ja, wir brauchen jetzt 2 Millionen oder so. So. Und dann rechne ich das um in eine Verwässerung von 20%. Wenn es das mega heiße Startup ist mit super starken Gründern oder so, dann wird es eine geringere Verwässerung. Ja, wenn gerade irgendwie maues Lage ist, Corona, niemand will investieren, das ist nur nicht das A++-Team, dann ist es halt über 20%. Und das ist verblüffend. Das spielt sich immer in diesem Bereich ab. Also Ausnahmen bestätigen Regel, aber in den allermeisten Runden so. Das heißt, wenn jetzt ein Startup ankommt und sagt, ich will 400.000 Euro aufnehmen, dann gucke ich, ja, eigentlich wären es dann 2 Millionen, weil das sind dann
20%. Gut, dann, so, das ist gut, das bestätigt auch so mein Gefühl, dass ich sage, ihr habt ja noch nichts und ehrlich gesagt, ich komme immer aus einer anderen Richtung. Ich kenne ja die ganzen Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber ein Unternehmen aufgebaut haben, jetzt verkaufen wollen. Ich sehe, was die geschaffen haben an Werten, auch viel IT- und Softwareunternehmen. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, 10 Millionen Kaufpreis dann am Ende dann doch zu bekommen. Ja. Und dann tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich Convertible Loan, das ist vielleicht mein zweites Thema, da weiß ich auch, dass du das ganz kontrovers siehst. Ja. dann sehe ich da 10 Millionen und denke mir, fast schon ein bisschen arrogant, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, ein Unternehmen aufzubauen, was 10 Millionen Bewertung hat und du hast nichts außer einen zusammengeschusterten MVP.
Ja, exakt. So, und dann stehst du vor der schwierigen Frage, mache ich es jetzt trotzdem, ja, weil es irgendwie cool innovativ ist und möglicherweise ein Milliardengeschäft draus gebaut wird? Mhm. Das ist genau so, ne? Oder lasse ich das an mir weiterziehen? Also ich meine, die Zeiten haben sich ja zum Glück geändert. Also vor 3-4 Jahren wurden ja Bewertungen akzeptiert, wo einem schwindelig wurde. Mhm. Da habe ich mir damals bei einigen Sachen schon gedacht, uiuiui, wie soll das nur jemals gut gehen? Aber das muss man tatsächlich sagen. Aber um jetzt dann auch nochmal auf die Frage noch ganz an den Anfang zurückzubekommen. So, ich habe mir eigentlich mal gedacht, in der frühen Phase, in der ich investiere, also Pre-Seed, mehr als 5 Millionen Bewertungen geht auf keinen Fall. Mhm. Weil ich ja irgendwann auch dann gucken muss, wie sieht denn mein Renditepotenzial am Ende aus, das war so. So, mittlerweile, ganz ehrlich, habe ich mir schon die Frage gestellt, ist eigentlich, muss man nicht eigentlich, wenn man stramm orientiert argumentiert, sagen, mehr als 2,5 Millionen geht auf keinen Fall.
Okay, super.
So, natürlich immer wieder Gründer, die dann irgendwie mit höheren Bewertungen vorbeikommen.
Ja, ja, meine Erfahrung ist dann aber, dann stehen da 4-7 Millionen im Raum. Also was ja schon eine extreme Spreizung ist, 3 Millionen dazwischen, habe ich neulich erst erlebt. Und dann sagst du, naja, selbst die 4 Millionen finde ich noch ein bisschen schwierig. Und dann kam sofort im nächsten Satz, ja, ja, wir können mit jedem Einzelnen verhandeln. Und dann wird ganz schnell zurückgerudert, wenn man merkt, also von daher, das ist, wie du sagst, wilder Westen und Bazar. Da soll man nicht die Scheu haben zu sagen, ich muss das jetzt akzeptieren, sondern das ist wirklich was, wo man verhandeln kann. Und dann werden wir uns jetzt vielleicht einig und kommen zu dem schönen Thema Wandeldarlehen, weil das ist ehrlich gesagt irgendwie etwas, was ich nur sehe. Wir haben da mal kurz drüber diskutiert oder sagtest du, ich mache das gar nicht mehr. Mhm. Wieso, weshalb und wird das akzeptiert?
Tja, also man sagt ja immer, Wandeldarlehen gehen viel schneller und man spart sich eine Bewertungsdiskussion. Also genau das, was wir gerade hatten. Ja. Meine Argumentation ist, du besparst dir die Bewertungsdiskussion überhaupt nicht, weil in den meisten Wandeldarlehen steht ja ein Cap drin. Ja? Das heißt, die Bewertungsdiskussion hast du sowieso. Mhm. Ich würde auch kein Wandeldarlehen ohne Cap machen. So, und dann hast du das Thema, es geht viel schneller. Ja, aber auch nicht wirklich so in der Erfahrung. Wir haben ja, also Band hat ja zusammen mit dem Startup-Verband dieses Gessi-Thema aufgesetzt, wo es Standardverträge gibt, die eigentlich sich mittlerweile durchgesetzt haben, sehr breit akzeptiert sind. Mhm. Sie sind ein Gemeinschaftswerk der Startups und der Investorenseite. Ja, das heißt, da wurde schon auf einen gewissen Interessensausgleich geachtet. Das ist nicht so viel zeitlicher Aufwand und das kostet auch nicht Zehntausende Euro beim Anwalt oder so. Das heißt, dieser Zeitfaktor ist da nicht so, das ist aus meiner Perspektive kein Argument. Und so ein Wandeldarlehen, bis man das dann alles durchdekliniert hat oder so, auch da gibt es einen Standard, ne? Aber das muss man auch verhandeln, da muss man auch einen Cap verhandeln und dann einen Vertrag reviewen und so. Und was halt noch dazu kommt, wenn du ein Wandeldarlehen machst, hast du jetzt Aufwand und später, wenn die Finanzierungsrunde kommt, hast du auch nochmal Aufwand. Also zumindest aus Sicht der Startups ist das zusätzlicher Aufwand. Mhm. Das ist das eine. Was halt auch noch hinzukommt, ist, da es gibt ein Urteil des Oberlandesgerichts Zweibrücken, was sehr kontrovers ist, aber es ist nun mal ein Oberlandesgericht und sehr hoch, also so gesehen in der Hierarchie schon hoch angesiedelt, das im Grunde gesagt hat, im Wandeldarlehen musst du zum Notar. Also auch Kosten, Zeitaufwand. Die allermeisten Wandeldarlehen gehen nicht zum Notar. Ja? Mhm. Also die Konsequenz aus dem Urteil dieses Oberlandesgerichtes ist, wenn du nicht beim Notar warst, kannst du die Wandlung später in echte Anteile nicht erzwingen. Das heißt, sowohl das Startup als auch die Investoren können dann einen Rückzieher machen. In allermeisten Fällen geht es gut, aber ab und an passiert das. Mhm. Dann halt das Startup sagt, nee, ja, wandeln nicht, ich will zahlen dir dein Darlehen zurück. Ja, oder dass der Investor sagt so, ah, das hat sich hier nicht so entwickelt, kommt, gib mir mein Geld zurück, ich verweigere mich der Verwandlung. Und dann hast du noch den Punkt, dass Wandeldarlehen ja, ist ja Fremdkapital und Fremdkapital sieht halt in der Bilanz auch nicht so gut aus. Ne? Das ist halt auch nochmal ein Gegenargument gegen Wandeldarlehen. Okay. So, also das ist jetzt so ganz kurz abgekürzt, warum ich Wandeldarlehen für problematisch erachte.
Ja.
Ich habe schon abgesagt, wiederholt Startups so. Also ja, ne, das ist natürlich die Perspektive. Ne? Die nächste Opportunität wird schon kommen.
Also ich bin komplett bei dir. Also wenn ganz offen und ehrlich, ich hasse diese Wandeldarlehen. Warum? In vielen steht ja auch drin, selbst wenn die Runde nicht kommt, zahle ich dann meine Bewertung, die ich im Wandeldarlehen zwar mit Cap habe, wo ich sage, das macht für mich keinen Sinn. Weil wenn ihr die Runde nicht macht, dann bedeutet das, dass ihr gar nicht die Nachfrage hattet. Und dann soll ich aber das bezahlen, was ihr angenommen habt, was ihr bekommen hättet. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, da steht dann drin, wir machen in meinetwegen 12 Monaten eine Finanzierungsrunde. Die kommt dann aber nicht. Und dann zieht sich das noch länger hin, weil das Interesse ist auch gar nicht so groß und du hängst da immer an deinem Wandeldarlehen. Ja, da kommen ein paar Zinsen drauf, aber das ist ja meistens auch nicht die Welt. Das sind dann, keine Ahnung, 5%, 7%, irgendwie sowas. Und letztendlich, wenn es dem Startup nicht gut geht, ist es nur das Risiko, was im Feuer steht. So, und ich habe wenig Durchgriffsrechte, um nicht zu sagen gar keine, weil ich bin ja kein echter Gesellschafter. Das heißt, ich kann auch in der Gesellschafterversammlung nicht mitreden. Und dann stelle ich auch fest, dass ich einige Informationen nicht bekomme. Ein Argument muss ich aber gelten lassen. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt mit 10 Investoren, die kommen ja nicht alle am selben Datum in der Regel, sondern die kommen ja schon so peu à peu. Wenn ich jetzt mit jedem zum Notar rennen muss, habe ich schon irgendwie 9-fache Kosten. Ne?
Mhm, ja, das macht es ja umso problematischer, ne, wenn ich laufend zum Notar rennen muss.
Okay.
Also deswegen, wahrscheinlich ist so ein pragmatischer Weg, wenn man also praktisch sein Kapital nicht in einem Schwung einwandelt, sondern so gestaffelt, dass man erstmal loslegt mit ein paar, dann legt man noch ein Second Closing nach, wo man dann praktisch den Rest dann zu einem späteren Zeitpunkt an Bord holt, also mal so eine 50-50-Teilung macht, das ist zum Beispiel so ein möglicher Mittelweg.
Oder ihr schafft es über eure Lobbypower, dass wir diesen Notarzwang nicht mehr brauchen. Dann wird es alles ganz einfach werden und dann gibt es eigentlich auch kein Argument mehr, warum man mit Wandeldarlehen arbeitet. Dann könnte man eigentlich sofort die Gesellschafterrechte geben.
Richtig. Richtig.
Gut, also Nikolaus, die Marschrichtung ist klar. Das musst du umsetzen mit dem Band. Und damit kommen wir auch zum Ende. Eine schöne Stunde. Ich glaube, super informativ für alle, die sich irgendwie für das Thema Investment in Startups interessieren. Und am Ende sage ich ja immer, ich hinterlege die Links, die wir eben genannt haben. Ne? Das ist businessangel.de und Gessi hattest du eben gesagt, finde ich auch sehr gut, weil die Verträge wirklich gut sind. Das ist auch nochmal eine Empfehlung an alle, die mal schnell Standardverträge brauchen. Da verweise ich auch immer hin. Und dann frage ich ja immer noch so zusammenfassend nach 3 Tipps für zukünftige Business Angels in deinem Fall und vielleicht noch eine Buchempfehlung, weil du sagtest eingangs auch, das Erste, was du gemacht hast als Business Angel, war dir ein Buch gekauft. Weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber...
Ja, jetzt muss ich das ganz schnell raussuchen. Ne? Das können wir vielleicht tatsächlich, also dieses Buch, es ist ein englischsprachiges Buch, es war sehr lehrreich, das suche ich dir gleich raus, dann kannst du den Link ja auch...
Das reicht, oder nicht, super.
...den Titel hinterlegen. Dann gibt es natürlich von Band hat ein Buch herausgegeben letztes Jahr, das nennt sich der Business Angel Handbuch, mit ganz vielen Gastartikeln von Juristen, von aktiven Investoren, von VCs, von Steuerberatern und so weiter, die für sich ganz viele Themen raussuchen. Das ist tatsächlich auch sehr lesenswert. Und dann, ich wiederhole mich, ne, man gehe zu einem der lokalen Netzwerke und schnuppert einfach mal rein. Und dann wird man Menschen finden, die sagen, wenn du mitmachen willst, mal mitschwimmen willst, herzlich gerne, dann kann man sich da so ein bisschen reinfinden und einfach dann auch mal bei einem Beteiligungsprozess zuschauen und so erfahren, wie es so läuft. Mhm. So. Und dann dritter und letzter Tipp, gar kein Tipp, nee, ist eine Ansage, wenn schon, denn schon. Mhm. Also 1 oder 2 Beteiligungen machen, blöde Idee, dann könnt ihr mir das Geld überweisen und ich spende das dann hier in unserem Kindergarten oder sonst wem. So, ne, ist das Geld höchstwahrscheinlich sinnvoller eingesetzt oder spendet es gleich dem Kindergarten bei euch im Ort, sondern geht das ernsthaft an. Man muss sich ein Portfolio aufbauen im Laufe der Zeit.
Super. Nikolaus, vielen Dank, dass du heute da warst, auch so offen und ehrlich über alle Fails und Dinge, auf die du achtest, gesprochen hast. Und dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg mit dem Band, auch in deiner neuen Rolle dort. Und dass wir dieses Thema Startup Invest auch mehr noch in die Breite kriegen und vielleicht dann auch über so ein paar regulatorische Erleichterungen dann vielleicht auch mal neuen Schub erzeugen. Also das, da drücke ich dir auf jeden Fall aus Eigeninteresse auch ganz fest die Daumen und wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ich da sein durfte.
Bis demnächst. Mach's gut. Tschüss.